Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Das befahl Jesus seinen Jüngern. Und er gab ihnen nicht nur diesen Befehl, sondern auch die nötigen Fähigkeiten dazu. Er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen.
Ist das ein Wort, das nur jenen ersten 12 Jüngern galt? Oder richtet es sich auch an uns alle? Sind wir berufen, Kranke zu heilen und uns um alle Gebrechen dieser Welt zu kümmern? Sollen wir tatsächlich Tote auferwecken? Und was soll das mit den Dämonen? Wenn unser Text, den wir gehört haben, wirklich nur den 12 Aposteln gelte, dann wäre uns dieser Text heute wohl kaum als Predigttext vorgeschlagen. Das ist nur dann sinnvoll, wenn er uns auch hier und heute betrifft. Aber wie ist es dann mit Jesus, mit den Aposteln und mit unserem Glauben? Wie steht es mit dem Auftrag Jesu und mit unserem Leben? Bevor wir jetzt verschämt zu Boden blicken, leise aufstehen und uns verlegen aus der Kirche stehlen und sie hinter uns abschließen, weil wir keine Kranken durch Gebet heilen, Tote auferwecken oder sämtliche Gebrechen heilen können und uns deshalb vielleicht auch selbst absprechen, Jüngerin oder Jünger Jesu zu sein. Bevor es uns also in den Sinn kommt, traurig und verzagt davon zu schleichen, möchte ich zwei Dinge fragen. Wie verhalten sich unsere Ideale und unser wirkliches Leben zueinander? Und die zweite Frage, warum werden uns eigentlich die Namen der 12 Apostel alle einzeln genannt? Zur ersten Frage, wie ist das Verhältnis von unseren Idealen und dem wirklichen Leben? Auch wenn Sie nicht alle einen Instagram-Kanal haben werden, so vermute ich doch, dass die meisten vermutlich schon mal was von Facebook, Instagram, TikTok oder so gehört haben. Auf diesen Social Media, da versuchen Menschen, ein bestimmtes Bild von sich den anderen zu vermitteln. Ich zeige, was ich Tolles mache, ich zeige, wie fröhlich ich bin, ich zeige, wie viele Freunde ich habe, ich zeige die Aktivitäten, die mir wichtig sind. Ich habe so ein Bild von mir, das möchte ich gerne den anderen vermitteln. Und wenn Sie jetzt denken, das ist so ein modernes Zeugs, auch vor 200 Jahren hat man sich in Degerloch schon die Frage gestellt, was denket Leut? Und das ist nichts anderes als Instagram. Ich versuche, ein Bild nach außen zu vermitteln, wie die Leute von mir denken sollen. Und dann gehe ich nach Hause und schaue in den Spiegel. Und wenn der jetzt nicht gerade ein besonderes Licht hat, dann zeigt mir der Spiegel mich so, wie ich tatsächlich bin. Ein Mensch, der einen Freund enttäuscht hat. Jemanden schaue ich an in meinem Spiegelbild, der schon wieder seinen eigenen Vorteil vor ein gutes Verhalten gestellt hat. Ich sehe jemanden, der jemand anderes verletzt hat, der ihm eigentlich am Herzen liegt. Mein Spiegelbild unterscheidet sich von meinem Instagram-Kanal. Und so kann es leicht geschehen, dass mich mein Insta-Bild in manchen Momenten traurig macht, weil ich meinem eigenen Bild, das ich gerne nach außen tragen möchte, in Wirklichkeit so gar nicht entspreche, meinen eigenen Vorstellungen von mir nicht genüge. Und dann kann es geschehen, dass ich mir wie ein Versager vorkomme oder wie so ein kleiner Betrüger. Und das Ideal, das ich habe, dieses ideale Bild von mir, wird dann für mich selber zu einer Lebensbelastung. Es drückt mich nieder. Eine zweite Möglichkeit ist, dass mein Insta-Bild mich zu dauernder Anstrengung antreibt, dass ich diesem Bild, das ich nach außen signalisiere, auch mit meiner Lebenswirklichkeit entspreche. Und das kann dann dazu führen, dass ich mich wahnsinnig anstrengen muss. Nie reicht es dann und dann muss ich immer noch mal eine Schippe drauflegen. Und so kann das Ideal, das ich von mir habe, dann auch wieder zu einer Belastung für mein Leben werden und nicht zu einer Stärkung. Echte Lebendigkeit, echte Freiheit für mein Leben ist dagegen da, wo ich tatsächlich ich selber sein darf, wo ich nicht irgendwie anders sein muss, damit ich da bin. Echte Lebendigkeit ist da, wo ich meine Lebenswirklichkeit annehmen kann. Matthäus stellt uns Ideale vor Augen. Er erzählt uns von Jesus und von dem, was er alles getan hat. Und er beschreibt uns auch die Apostel, die genau das, was Jesus tat, ebenfalls in ihrem Leben umsetzen. Das ist sozusagen wie so ein Instagram-Bild, das Ideal, das mir der Apostel vorhält. Und meine ganz persönliche Glaubenswirklichkeit, unsere kirchliche Lebenswirklichkeit, das ist wie so dieses Spiegelbild. Ich ziehe nicht mit nur einem Gewand durch die Gegend. Mein Geldbeutel ist gut gefüllt. Ich kann keine Kranken durch Gebet heilen, auch wenn ich es gerne möchte und auch wenn ich für Kranke bete. Aber in unseren Reihen, in den Kirchen, da sitzen viele Menschen nicht, mit denen Jesus gerne am Tisch saß. Wir sind so eher so die frommen Leute, die braven Bürger, nicht die Außenseiter in der Regel. Also das heißt, da passt das Bild, das der Apostel uns zeichnet und unsere kirchliche und persönliche Wirklichkeit auch nicht so richtig zusammen. Nachfolgerin, Nachfolger Jesu sein, Jüngerin, Jünger sein, heißt nicht, dass ich ein Ideal nehme, so schön es sein mag, und dass ich es mit aller Gewalt in mein Leben hineinzwänge und versuche, dem genau zu entsprechen. Sondern Jüngerin sein, Jesus nachfolgen, heißt, dass ich in meinem Lebensrahmen, in dem, wer und wie ich bin, versuche, meine Glaubensantwort zu geben auf die Fragen und Anforderungen des Lebens. Damit zur zweiten Frage: Warum werden uns eigentlich die Namen der Apostel einzeln überliefert? Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Thaddäus, Simon, Kananäus und Judas Iskariot. Ist es nur der Vollständigkeit halber, weil Matthäus ein kleiner Pedant ist? Zum einen tut das Matthäus, um unser Vertrauen in die Verlässlichkeit seiner Erzählung zu stärken. Dass da wirklich Menschen sind, die mit Jesus gelebt haben und von denen her die ganzen Erinnerungen und Erzählungen kommen. Er führt sie auf als Gewährsleute. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, weshalb uns die Namen aller Apostel überliefert werden. Diese Aufzählung erinnert uns daran, wir leben als Glaubende vom Leben und Glauben der Früheren. Ihr Leben wirkt noch immer in unserem Leben nach, ganz lebendig. Ein kleines Beispiel nur. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein altes Familienrezept von der Mutter, von der Oma, von der Uroma. Und es wurde immer weitergegeben, weil es einfach so lecker ist. Dann ist es ein Rezept aus der Vergangenheit. Und wenn wir das heute nachkochen, dann löst dieses Essen noch immer Freude, Genuss, gute Stimmung, Zufriedenheit aus. Das Rezept aus der Vergangenheit hat also Auswirkung in der Gegenwart. Und so hat der Glaube unserer Mütter und Väter, der Glaube der Apostel, der Glaube von großen und auch kleineren Glaubensgestalten Auswirkungen auf mich heute. Übrigens, selbst wenn ich keine Ahnung habe, wer jetzt Wüstenvater Antonius war oder Teresa von Avila, wenn ich von Bonhoeffer nicht mehr als den Namen weiß, ihr Leben und ihr Glauben wirkt in der Gemeinschaft der Kirche. Wenn ich heute sagen kann, ich glaube an Gott, ist das zwar ein Geschenk Gottes, aber ein Geschenk, das mir überreicht und vermittelt wurde durch andere Menschen. Zum Beispiel durch die Großmutter oder den Vater, durch einen Freund oder zunächst Unbekannten, durch Mitarbeitende in der Jugendarbeit oder durch die Pfarrerin. Und die ihrerseits fanden zum Glauben in der Begegnung mit wieder anderen, deren Leben, deren Worte und Taten zusammen neuen Glaubens wurden. Wenn ich genau hinschaue, dann entdecke ich, mein Leben als Christ verdankt sich anderen Menschen. Und zwar nicht nur denen, denen ich selbst unmittelbar begegnen konnte, sondern auch ganz vielen, die diesen wiederum zugrunde liegen. Ich reife als Christ noch heute an den Worten und Taten von Menschen, die in längst vergangenen Jahrhunderten lebten und mit ihrem Leben versuchten, Christus nachzufolgen. In unserem Glaubensbekenntnis heißt es im dritten Artikel: Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Und dieses Gemeinschaft der Heiligen meint genau das. Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dann umfasst unsere Gemeinschaft nicht nur die Menschen, die mit uns genau in diesem Moment jetzt im Raum sind, sondern all jene, die mit ihrem Leben dazu beigetragen haben, dass wir überhaupt im Namen unseres Gottes zusammenkommen. Der Glaube längst verstorbener Christen wirkt bis heute. Und vielleicht wird es auch einmal Menschen geben, wenn wir schon längst nicht mehr sind, deren Glaube sich ein klein wenig der Begegnung mit uns verdankt. Und so werden auch wir mit ihnen in einer Gemeinschaft der Heiligen stehen. In einer Gemeinschaft, die Raum und Zeit überspannt, in der längst Vergangenes noch lebendige Kraft entfaltet. Als Abbild der einen lebendigen Kraft, die diese Gemeinschaft selbst hervorruft und erhält. Müssen wir uns also verschämt aus dieser Kirche schleichen? Also ich denke, das brauchen wir nicht. Wenn wir die Ideale, die uns begegnen, in der Bibel, aber auch in unseren eigenen Gedanken, wenn wir auf diese Ideale mit einer realistischen Brille schauen, wenn wir uns von diesen Idealen anregen lassen, mal den einen oder anderen neuen Schritt zu tun, vielleicht an der Stelle oder an jener mal ein Stück weiter zu gehen. Aber wenn wir uns von diesen Idealen nicht knechten lassen, wie von einem Instagram-Bild, dem wir versuchen, verzweifelt zu entsprechen. Und als letztes, die Aufgabe der Jüngerinnen und Jünger, wie uns Matthäus erzählt, ist, Jesu Wirken weiterzuführen. Die Jüngerinnen und Jünger haben genau das getan, was Jesus auch tat, so erzählt er. Und dieses Jesu Wirken weiterführen ist keine Aufgabe, die mir als Einzelnem gestellt ist. Das muss ich nicht alleine machen, sondern als Gemeinschaft der Heiligen ist uns das aufgetragen. Und wir wirken als Einzelne mit dem, was uns möglich ist, mit an dieser großen gemeinschaftlichen Aufgabe. Amen.